Schönen guten Morgen. Ich sehe euer Grinsen schon. Ja, der Hühnerstall. Und wie ging es dir die Woche in deinem Hühnerstall? Oder bist du gar nicht mehr im Hühnerstall? Jetzt wissen natürlich nicht alle, warum ich das mache, ne? Warum ich das sage, weil hier waren nicht alle da. Ne? Ja, so ist das. Es ging um den Adler, der im Hühnerstall aufwächst und sich auch entsprechend wie ein Huhn fühlt. Genau dieses Lebensgefühl eines Huhns hat. Aber irgendwie merkt er, irgendwas fühlt sich komisch an, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an, irgendwas stimmt nicht. Und es braucht manchmal eine Zeit lang, bis man das merkt und realisiert, was da nicht stimmt. Ja? Wie geht's dir? Was glaubst du denn, wer du bist? Hast du darüber, wenn du die letzte Woche hier warst, mal nachgedacht? Wie hat es dich bewegt in der Woche? Wie hat es dein Denken über dich selber verändert? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir über uns selber denken, was für Empfindungen wir über uns selber haben, wie wir das Leben sehen, wie wir die Welt sehen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber es passt ganz gut hier dazu. Man hat mal ein Experiment mit Menschen gemacht, und zwar hat man die aufgeteilt, es waren zwei Gruppen. Die einen waren tatsächlich sehr schwermütige, depressive Menschen und die anderen waren sehr lebensfrohe, optimistische Menschen. Und man hat ihnen eine Reihe von Bildern gezeigt, einmal von Hochzeiten und einmal von Beerdigungen. Und es waren exakt genau die Hälfte. Genau die Hälfte waren Bilder zum Thema Hochzeiten und die andere Hälfte waren genau zahlengleich, waren Bilder zum Thema Beerdigungen. Und dann hat man hinterher festgestellt, hat man den Leuten die Bilder gezeigt und anschließend gefragt, wie viele Hochzeitsbilder sie wahrgenommen haben und wie viele Beerdigungsbilder sie wahrgenommen. Was glaubt ihr, was dabei rausgekommen ist? Die Depressiven haben gesagt, es waren eindeutig mehr Beerdigungsbilder auf der Leinwand zu sehen. Und die lebensfrohen, positiven Menschen, die haben gesagt, es waren eindeutig mehr Hochzeitsbilder. Unsere unsere innere Haltung prägt unsere Wahrnehmung. Das macht dieses Experiment einfach deutlich. Deine innere Haltung prägt deine Wahrnehmung, wie du Leben für dich wahrnimmst, wie du die Ereignisse deines Lebens für dich wahrnimmst. Ja, und dieses Beispiel, dieses Experiment macht das ziemlich krass deutlich, dass es eben nicht die Umstände an sich sind, sondern wie du die Umstände bewertest, wie du dich fühlst inmitten dieser Umstände, wie du über dich selber denkst in Bezug auf die Umstände deines Lebens. So, deshalb ist das eine echt wichtige Frage. Was glaubst du, wer du bist? Und wie tief ist der Gedanke in dir verwurzelt, dass du einfach viel größer bist als das, was du über dich selber denkst. Deine Wahrnehmung von dir selber ist geprägt von deinen Erfahrungen, von dem Feedback von deinem Umfeld. Aber deine wahre Identität, die steckt wohl ganz anders. Die ist nicht abhängig von Erfahrungen deines Lebens, die ist nicht abhängig von Feedback, was Menschen dir geben, sondern die ist dir von Gott geschenkt. Der Psalmist sagt es im Psalm 139, viele kennen diesen Vers. Und trotzdem ist die Frage immer wieder, welche Kraft hat dieser Gedanke eigentlich in deinem Leben entfalten können bis jetzt, wenn du diesen Vers kennst? Verändert er etwas in dir? Der Psalmist sagt dort, ich erkenne, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke. Er hat eine ganz andere Haltung. Er merkt, es gibt eine größere, eine lebendigere, eine schönere Version meiner selbst und die wartet darauf, entdeckt zu werden und gelebt zu werden. Und darin möchte ich dich ermutigen. Es gibt eine lebendigere, stärkere, größere Version deiner selbst, gerade so, wie du jetzt hier sitzt. Und sie wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Sie wartet darauf, dass du sie anfängst zu leben, mehr und mehr. Dass du dich nicht einengen lässt von deinen Erfahrungen, von Misserfolgen oder auch von positiven Erfahrungen. Die können genauso gefährlich sein, weil sie letztendlich dich begrenzen und gar nicht dich mehr inspirieren, zu denken, dass viel mehr möglich ist. Seid ihr da? Ja? Okay. Zwei Leute sind da. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, es gibt Hoffnung für dich. Und jetzt drehst du dich gleich nochmal zu demselben Nachbarn und sagst zu ihm, du bist großartig. Und der andere Nachbar dreht sich jetzt zu dir und sagt zu dir, du bist größer, als du denkst. Hier geht es nicht um ein bisschen Motivation auf psychologischer Ebene, sondern ich möchte uns ein bisschen tiefer hineinnehmen, was für eine tiefen Dimension, was für eine gewaltige Dimension dahinter steckt. Und möchte dazu einen Text lesen, den viele bestimmt kennen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Ich lese einfach mal eine ganze Reihe von dem Text, beginne direkt Vers 1. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück und so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Gehen wir mal Stück für Stück dadurch. Bleibt in mir, so werde ich in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Was ein wunderschönes Bild. Und wir haben ja eindeutig hier einen Vorteil als Rheinländer und Moselländer, die umringt sind von Weinbergen. Und das zuhauf sehen können, beobachten können. Und ich genieße das immer. Immer wenn wir irgendwo sind und wo wir uns vorstellen, wenn ich mich irgendwo vorstelle, sage ich, bin Frank Wehner, ich komme aus der schönsten Stadt von Rhein und Mosel. Dann gucken mich alle immer an, schlucken zweimal. Manch einem fällt dann auf, was ich gesagt habe, aber nicht immer fällt es ihnen auf. Bei manch einem regt sich dann auch Widerstand, der meint dann mir widersprechen zu wollen und zu sagen, ja, es gibt ja auch noch andere schöne Städte, aber nicht an Rhein und Mosel, auf gar keinen Fall. Wein wächst. Und die Reben hängen da einfach an diesem Weinstock. Und lass doch mal dieses Bild einfach auf dich wirken. Schon allein das, wenn du das dir Zeit nimmst, dieses Bild mal auf dich wirken zu lassen. Und bitte denk daran, was wir in den letzten Wochen einige Male besprochen haben. Wahrheit ist nicht etwas, was du studieren kannst. Natürlich kannst du Wahrheit studieren, du kannst das Konzept der Wahrheit studieren, aber Wahrheit will erfahren werden, Wahrheit will gespürt werden. Erst wenn du Wahrheit erfährst, wenn du der Wahrheit begegnest, wenn du Wahrheit spüren kannst, entfaltet sie in deinem Herzen Kraft. Solange sie nur auf der theoretischen Ebene verstanden wird, hat sie keine Kraft. Sie bläht nur auf. Sie bringt dich sogar in die Illusion, du wüsstest Bescheid, aber in Wirklichkeit hat das, was du weißt, keinen Nutzen für dich, keine Kraft in deinem Leben. So, ich empfehle dir wirklich, nimm dir mal auch diese Tage Zeit, darüber nachzudenken, einfach über dieses Bild zu meditieren, das immer wieder zu bewegen. Ja, du bist Jesus, du bist der Weinstock, ich bin die Rebe, ich hänge einfach an dir. Und alles, was ich nur tun muss, ist mit dir verbunden bleiben. Ist doch cool, oder? Hallo? Ja, es gibt so viel religiösen Stress unter uns. Den brauchen wir uns nicht zu machen. Das Einzige, was du machen musst, ist, bleib in ihm. Ja, wir müssen doch die Gebote halten. Ja, das ist das Gebot. Das ist eigentlich das einzige Gebot, wenn du es mal genau nimmst. Ja, da gibt es doch noch das andere Gebot. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. Ja, klar. Aber das funktioniert nicht, wenn du nicht in ihm bleibst. So, das erste Gebot ist tatsächlich, bleib in ihm. Bleib an ihm dran. Und genieße es. Das fängt an, diese Kraft fängt an, sich zu entfalten in dir, wenn du anfängst, es zu genießen. Wenn du aufhörst, aus deinem Stress rauskommst, diese ganzen Gedanken, was du alles tun musst, die ganze Liste, die du abarbeiten musst, damit du geistlich gesund und was weißt du, was du alles so denkst, was ein Christ alles zu tun hat. Wenn du aus diesem Stress rauskommst und dich da drin entspannst, oh, ich hänge einfach nur an Jesus. Was machst denn du? Ja, ich bin mit Jesus verbunden. Oh, cool. Und was passiert? Keine Ahnung. Ich bin einfach mit ihm verbunden. Irgendwas passiert da. Ich kann es nicht erklären, aber es passiert was. Wie? Wie geht das denn? Das geht. Kannst du es erklären? Nee, musst erfahren. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Ist eigentlich völlig logisch, gell? Eigentlich ist das selbsterklärend. Jeder weiß das. Jeder weiß das, dass die Rebe, wenn ich sie abschneide und sie am Boden liegt, kann sie nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Sie muss am Weinstock bleiben. Und denk mal, so etwas Einfaches, so eine simple Tatsache, das ist nichts Kompliziertes, nichts Komplexes, das ist nichts Schwieriges, das ist einfach nur die einfachste Tatsache überhaupt. So einfach erklärt Jesus, wie es ist, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und wenn du in ihm bleibst, dann wird sich was tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aha, okay, das ist echt eine Offenbarung, gell? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ungefähr so gewaltig die Offenbarung wie die Rebe, die abgeschnitten ist und auf dem Boden liegt. Die kann nichts mehr tun. Das ist eine echte Offenbarung, gell? Schon mal drüber nachgedacht? Bleibt in mir. Einfach in ihm bleiben. Okay. Zugegeben, es braucht einen gewissen Einsatz. Es braucht nämlich diesen Einsatz, dass ich mir diese Zeit nehme, tatsächlich über diese Verbundenheit mit ihm nachzudenken. Deshalb heißt es an einer Stelle zum Beispiel und an vielen Stellen in der Bibel, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist der Anfang. Jesaja 30, Vers 15, da heißt es, durch Umkehr und Ruhe wirst du gerettet. Im Stillsein und Vertrauen ist deine Stärke. Da fängt es an. Nicht im Aktionismus. Durch Umkehr und Ruhe. Immer wenn du merkst, du verrennst dich in deinen Gedanken und du merkst, du kommst irgendwie nicht wirklich an und weiter. Und je mehr du dich da drin verrennst, desto schwieriger wird es, desto mehr Kraft kostet es dich. Immer dann ist Umkehr nötig. Umkehr ist nichts anderes, als dass ich meine Gedanken immer wieder neu ausrichte auf diese Realität. Ich bin mit Christus verbunden. Und das hat was mit Bewusstsein zu tun. Es hat etwas mit einer Fokussierung zu tun. Ich hatte tatsächlich diese Woche so eine Phase und ich hatte mit so ich war echt so in so ein paar Gedankenschleifen drin und je länger, desto schwieriger wurden diese Gedankenschleifen. Kennst du das? Ja? Sag zu deinem Nachbarn, es gibt Hoffnung für dich. selbst mit Gedankenschleifen, es gibt Hoffnung für dich. Boah, und ich hing in dieser Gedankenschleife und ich habe gemerkt, boah, das wird immer enger. Und ich hing echt fest. Und ich habe gemerkt, boah, Mensch, wenn du das weiterdenkst, du fährst irgendwo gegen die Wand. Das tut dir nicht gut. Ne? Und weißt du, das ist dieses Moment, was du brauchst, das wahrzunehmen, dass du spürst, boah, diese Gedankenschleife, die führt mich gerade, die bringt mich nicht weiter. Die hält mich in einer Endlosschleife. Sie kostet mich Kraft. Sie zieht mich runter. Sie tut mir nicht gut. Durch Umkehr und Ruhe wirst du gerettet. Dann kommt Umkehr. Umkehr heißt, ich entscheide mich, anders zu denken, mich innerlich anders auszurichten. Zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich jetzt hier für die Situation keine Lösung habe, keine Antwort habe. Und ich lasse nicht zu, dass die Enttäuschung und der Schmerz über die Situation mich weiter dominiert, sondern ich akzeptiere ihn. Ich sage, okay, ja, ich gucke die Situation an, ne, so wie es im Psalm 23 steht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht von dem, was weh tut. Also schaue ich es an und sage, es tut weh, es enttäuscht mich, aber da bleibe ich jetzt nicht drin stecken, sondern ich fokussiere mich neu. Ich sage, Gott, ich danke dir für deine Liebe. Das ist durch Umkehr und Ruhe, da drin zur Ruhe kommen. Im Stillsein und Vertrauen ist meine Stärke, da entwickelt sich Kraft, nämlich die Kraft einer Wahrheit. Und zwar jenseits, das geschieht nicht auf der Mentalebene. Auf der Mentalebene war ich ja eben, da habe ich versucht, das Problem zu lösen, aber das ging nicht. Also muss ich auf eine andere Ebene kommen, in eine andere Dimension kommen, die ist tiefer. Eigentlich ist sie auch höher. Sie ist alles durchdringend. Es ist nämlich die Dimension des Lebens, geistliches Leben, was alles durchdringt. Und wenn ich mich in diese Dimension hineinbegebe, da geschieht das. Einfach dieses Stillsein und Vertrauen entfaltet sich Stärke. In Stillsein und Vertrauen ist meine Stärke. Meine Stärke, warum? Weil sich Kraft von Wahrheit in mir entfaltet. So, das ist ganz praktisch, bleibt in mir. Und wenn du dich da drin übst, dich da drin trainierst, wird dir das auch immer öfter, immer schneller gelingen in deinem Alltag. Bleibt in mir. Dann heißt es ja weiter, wenn ihr Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Da wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wenn ihr Frucht bringt. Es geht um den Gedanken der Frucht. An einer anderen Stelle sagt Jesus, nein, nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Und ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dieser Gedanke von Frucht ist ein Gedanke, der immer wieder auftaucht bei Jesus. Nicht ihr habt mich erwählt, nein, ich habe euch erwählt und ich habe euch erwählt mit diesem Zweck, mit dieser Bestimmung, mit dieser, darf ich mal sagen, Berufung, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und diese Frucht soll bleiben. Was ist der Gedanke hinter der Frucht? Hier heißt es, wenn ihr Frucht bringt, wenn ihr viel Frucht bringt, nicht nur irgendwie, keine vertrocknete Frucht, sondern viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Jünger, was sind Jünger? Jünger sind Schüler, nichts anderes. Jünger sind Schüler, Jünger sind Menschen, die sich entschieden haben, von Jesus leben zu lernen. Das ist eigentlich alles. Genau genommen steckt natürlich mehr dahinter. Ein Jünger ist jemand, der sich einlässt auf einen Prozess. Und zwar ein Prozess der Veränderung, ein Prozess der Verwandlung. Und genau dieser Prozess wird hier von Jesus beschrieben. Das Ergebnis von diesem Prozess ist eine Frucht. Wenn ihr viel Frucht bringt, und euch als meine Jünger erweist, heißt, ihr habt euch eingelassen auf einen Prozess, der euch von Grund auf verändert, der euch von Grund auf erneuert, der genau diese Größe, diese Großartigkeit Gottes, die in dir bereits steckt. Erinnerst du dich? Damit haben wir angefangen. Dass diese Großartigkeit in dir aufblühen darf, sich entfalten darf. Dass der Adler in dir wach wird und merkt, oh Mist. Mist, im wahrsten Sinne des Wortes, hier stinkt es nämlich im Hühnerstall. Warst du schon mal im Hühnerstall? Ja, das kann ganz schön stinken. So, wenn du plötzlich realisierst, ich gehöre hier gar nicht hin. In mir ist etwas anderes, in mir ist eine Größe, die passt nicht hierhin, die gehört nicht hierhin, die gehört woanders hin. So, wenn du anfängst, das zu entdecken, diese Größe Gottes, diese Großartigkeit Gottes. Und ich möchte dich erinnern, wenn du in Christus bist, wenn du Christus dein Herz geöffnet hast, Christus in dir lebt, dann lebt die DNA Gottes in dir. Und die will nichts anderes als sich entfalten dürfen, sich frei entfalten und leben dürfen. Und genau darum geht es. Das ist der Prozess der Veränderung. Jüngerschaft, Jünger sein, das ist, ich lasse mich ein auf einen Prozess der Veränderung, damit Frucht wächst. Und diesen Gedanken der Frucht, den wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer betrachten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, also als Menschen, die sich darauf eingelassen haben, in einen Prozess einzusteigen, der dich von Grund auf erneuert. Schauen wir uns doch noch mal diesen zweiten Teil an. Wenn ihr viel Frucht bringt, euch als meine Jünger erweist, denk an den Prozess, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Also worum geht es? Es geht darum, dass genau dieses Wesen Gottes, das Gott in dich hineingezeugt hat, anfängt sichtbar zu werden. Sichtbar zu werden für eine Welt. Ja, also haben wir ja doch Stress, ne? Jetzt müssen wir viel Frucht produzieren. Nein, nochmal zurück. Drei Gedanken zurück. Wie war das mit? Was sollen wir machen? Bitte? Bleibt in mir, in ihm bleiben. Okay, damit geht's los. Frucht. Frucht. Durch die Frucht der Veränderung wird Gott in unserem Leben für diese Welt sichtbar. Lass uns gerade noch mal für einen Augenblick über diesen Gedanken der Frucht nachdenken. Warum ist das so ein zentraler Gedanke hier bei Jesus? Und warum wird der Vater dadurch sichtbar? Und was hat das mit uns zu tun und auch mit unserem Auftrag als Kirche, als Gemeinschaft von Menschen, die sich in diesen Prozess der Veränderung eingelassen haben? Ich möchte es mal aus einer Perspektive betrachten als Vater. Jetzt bin ich ja Vater. Und ich bin auch Großvater und wir haben es gerade gestern wieder genossen, als ein Teil der Familie bei uns war und dann Ostern wird natürlich auch wieder die Bude voll sein und dann werden die Kinder da sein, werden die Enkelkinder da sein oder werden sogar noch die Urgroßeltern da sein. Also 4 Generationen, das ist schon, das ist cool, ja? Sportlich, genau, wird schön. Aber der Punkt ist der. Als Vater und auch als Mutter, da guckst du natürlich immer so, ihr kennt das ja, ne? Besonders die Mütter, da ist ein neugeborenes Kind und was kommt so, sofort? Oh, sieht ganz aus wie der Vater. Nee, sieht aus wie die Mutter. Ja, und da wird diskutiert, ja, wen siehst du denn mehr drin? Na, ganz der Vater. Nein, ganz die Mutter. Haben wir ja jetzt auch wieder mit so einem neuen Enkelkind. Ja, wer ist jetzt mehr drin, der Vater oder die Mutter? Ja, also der Mund ist von, ja, und die Augen und die Nase, ja, das ist von dem anderen, ja. Irgendwie versucht man ja, in den Nachkommen Wesenszüge der Eltern wieder zu entdecken. Das ist der Punkt. Und das ist ja tatsächlich so, und nicht nur jetzt bei Neugeborenen. Wenn ich so meine Kinder betrachte, über die Jahre, dann gucke ich immer so, was die so machen, wie die ihr Leben so gestalten. Was treffen Sie für Entscheidungen? Wie gehen Sie mit Situationen um? Und ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich merke, da steckt so etwas drin von dem, was ich Ihnen beigebracht habe, weißt du, wie ich mich dann fühle? Finde ich großartig. Finde ich fantastisch. Ach, guck mal an. Kommt mir ja bekannt vor. Ja? Kennst du das? Nee, kennst du nicht. Kennst du, wenn du Vater bist, dann erlebst du das. Dann siehst du das. Ah, cool. Ja, genau. Ja. Und besonders cool wird das, wenn du merkst, sie haben Eigenschaften übernommen und haben sie weiterentwickelt. Das ist besonders cool. Dann bin ich immer besonders happy, weil ich merke, wow, super. Und ich glaube, genau das ist der Gedanke. Ich glaube, dass Gott genau das sieht bei uns. Er sieht, er freut sich darüber, dass sein Wesen in uns und in dir und mir und in uns als Gemeinschaft zur Entfaltung kommt. Und jedes Mal, wenn er so einen Wesenszug von sich entdeckt in deinem Herzen, in deinem Verhalten, dann denkt er, ja, das sind wir, das bin ich. Und jedes Mal, wenn du so einen Wesenszug von Gott auslebst und weiterentwickelst, freut sich Gott noch mehr. So viel zu dem Thema, zu der Frage, worüber freut sich Gott eigentlich? Er freut sich, wenn sein Wesen sichtbar wird. Frucht. Ein bisschen mehr theoretisch hat Paulus das ausgedrückt im Römerbrief. Wir haben uns mit diesem Text jetzt für ein paar Wochen schon beschäftigt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach dem Denken einer Welt, die von Gott entfremdet ist, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt von mir. Lernt von mir, sagt Jesus. Damit ihr etwas beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, Gott Freude daran hat. Und jetzt wissen wir, woran hat Gott Freude? Wenn sein Wesen sichtbar wird, wenn sein Wesen gelebt wird, wenn sein Leben sich entfalten darf und Veränderung bringt. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr Frucht bringt. Frucht. Die Frucht könnte man ja jetzt mal versuchen zu beschreiben. Was ist wohl gemeint mit dieser Frucht? Was fällt dir ein zu diesem Thema Frucht? Woran merkst du, dass Frucht gewachsen ist in deinem Herzen, in deinem Leben? Ich möchte einmal so 5 Gedanken dazu mitgeben. Frucht. Frucht merke ich, wenn ich verändert werde von dem Denken, das immer davon ausgeht, was habe ich davon, hin zu dem, was kann ich geben. Wenn ich verändert werde vom Nehmen zum Geben, merke ich, da verändert sich etwas in mir. Immer wenn ich merke, wenn ich wegkomme vom Gib mir Gott zu Mach mich. Gib mir dies, gib mir das. Ich brauche hier Hilfe, ich brauche da Hilfe. Gib mir Gott. Gib mir Segen, gib mir Hilfe. Hin zu mach mich. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Weg von gib mir, dass ich Recht habe. Bittet ja wahrscheinlich keiner so offen. Oder vielleicht doch. Entschuldigung, gut, nehme ich wieder zurück. Das, was? Die anderen machen sowas. Ach ja, die anderen machen sowas. Ja, ja. Gott sei Dank gibt es die anderen. Also weg von diesem Gib mir hin zu mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Ich werde verändert vom Ich zum Wir. Ich fange an, nicht nur darüber nachzudenken, wer bin ich? Und das ist natürlich eine zentrale Frage, die fragen wir uns ja immer wieder mal. Ne? Und es gibt immer wieder so Phasen in unserem Leben, wo diese Frage besonders drängend wird und eine besondere Kraft entwickelt und dich auch ziemlich beschäftigt in deinem Denken und deinem, wie du das Leben siehst und wahrnimmst und worin du den Sinn vom Leben siehst oder nicht siehst. Ja, diese Frage, wer bin ich? Und ganz ehrlich, habe ich auch schon oft gefragt, habe mich gerade vor Tagen wieder aufgeschrieben. Ich sage mal, Gott, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich für dich? Würde ich gerne mal von dir wissen. Und immer dann, wenn du merkst, du bleibst nicht nur im wer bin ich stecken, sondern wer bin ich für andere? Wer bin ich für mein Umfeld? Und plötzlich ändert sich die Perspektive. Mach das mal. Statt in den Situationen, wo du vielleicht Stress hast mit Leuten oder auch in den Situationen, wo du dich gut fühlst mit Leuten. Aber besonders da, wo vielleicht Stressmomente sind oder wo Unlust ist, wo du keinen Bock hast, wo du denkst, wo deine persönlichen Bedürfnisse im Vordergrund stehen, daraus wegzugehen und darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich für andere? Welche Rolle habe ich für andere? Was kann ich anderen geben? Sieh, dieser Prozess der Erneuerung, der Veränderung, ich habe gesagt, ein zentraler Gedanke ist, bleib in ihm. Aber dieses Bleib in ihm bleibt nicht nur meine persönliche Beziehung mit Gott, da kommt noch eine andere Dimension dazu, nämlich er, Christus, ist ja nicht allein. Er, Christus, hat nämlich einen Leib. Dieser Leib nennt sich Kirche. Und deshalb ist das so wichtig zu verstehen, dass wenn ich gesund wachsen will in diesem Prozess der Veränderung, dass ich eingebunden bin, verbindlich, konkret eingebunden bin in ein Netzwerk von Beziehungen. Warum ist das so wichtig? Ich möchte es mal deutlich machen an einem Vers aus dem Buch der Sprüche. Da heißt es, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff im Umgang mit anderen. So, die Gemeinschaft ist ein ganz entscheidender, existenzieller, wichtiger Teil dafür, dass ich wachse in diesem Prozess der Veränderung. Weil, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, komme ich ständig an Grenzen. Ich erlebe Dinge, die schön sind, aber ich erlebe auch Dinge, die mir nicht passen, die mich nerven. Und wenn du das nächste Mal mit deinem Mann oder mit deiner Frau Stress hast, überleg mal nicht von deiner Bedürfnisperspektive, sondern denk mal darüber nach, wer bist du denn eigentlich in der Situation für deine Frau, für deinen Mann, für deinen Freund, für deinen Partner? Und plötzlich hast du einen ganz anderen Wahrnehmungshorizont. Plötzlich sieht die Situation ganz anders aus. Und aktiviert, in dem Moment, wenn du die Situation anders siehst und anders bewertest, aktiviert es auch das Leben in einer anderen Weise in dir. Es aktiviert ganz andere Kräfte in dir. So, das ist der Gedanke von Frucht. Ein Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem ich merke, dass Frucht gewachsen ist, Veränderung gewachsen ist. Ich will es nochmal benennen, was da verändert wird. Was verändert wird, ist unser Ego-Wesen. Das Ego-Wesen ist entstanden durch die Trennung von Gott, durch diese Entfremdung vom Wesen Gottes. Und für das Ego-Wesen steht immer das Ich im Vordergrund. Das, was ich gerade beschrieben habe. Ich, meiner, mir, mich. Meine Bedürfnisse. Und deswegen brauchen wir Gemeinschaft und auch diese verbindliche Gemeinschaft, wo ich merke, oh, okay, im Leben geht es nicht nur um mich, sondern es geht auch um andere. Aber das ist nur die Eintrittspforte. Das Ego ist ein Denksystem. Das tief, ist wie so eine Art Betriebssystem, mit dem wir geboren werden. Und dieses Betriebssystem, Ego, da gibt es auch immer wieder neue Upgrades für, ja. Ja, in deinem Leben. Das grätet sich, das hat künstliche Intelligenz, das grätet sich immer wieder ab, das updatet sich immer, entwickelt sich immer weiter. das Ego-Denksystem. Und bloß weil du es gerade mal nicht spürst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Das ist permanent im Hintergrund aktiv. Bewertet alles, beurteilt alles, beobachtet alles ganz genau. Und wehe, es kommt etwas, was ihm gegen den Strich geht. Sofort schlägt es an. Das ist wie wenn so ein Virus auf deinem Computer ist, dann geht so das Virus-Alarmsystem an. Virus, Eindringling. Geht sofort. Und so reagiert dein Ego-Denksystem, das Betriebssystem. Das ist das alte Betriebssystem. Und es geht darum, dass dieses Betriebssystem ausgetauscht wird. Das kann nicht gerettet werden, das kann nicht verändert werden, das kann nicht umprogrammiert werden. Es wird ein neues Programm auf dein Herz geschrieben. Und es braucht diese Begegnung mit der Wahrheit, Frucht. Und diesen Punkt, gerade diesen Ego-Teil, den merkst du ganz besonders, wenn es um Enttäuschungen geht, wenn es um Verletzungen geht, wenn es um Kränkungen geht. Und immer dann, wenn du merkst, oh, da verändert sich was in mir. Die Kränkungen verlieren ihre Macht über mich. Ich kann schneller darauf reagieren. Ich bin nicht mehr so schnell in diesem Gedankenstrudel und in diesem Gedankenmuster. Ich kann ihn schneller stoppen. Ich kann ihn schneller unterbrechen. Ich kann schneller innerlich umkehren. Denk dran, durch Umkehr und Ruhe wirst du gerettet. Gerettet heißt Kraft Gottes. Aktiviert in deinem Herzen. Aber es braucht diese bewusste Entscheidung, sich zu öffnen für die Kraft Gottes. So, und an diesen Punkten, vom Nehmen zum Geben, ich werde verwandelt vom Nehmen zu Geben, ich werde verwandelt von Gib mir zu Mach mich. Ich werde verwandelt vom Ich zum Wir, ich denke anders. Ich denke nicht nur daran, wer bin ich, sondern ich denke darüber nach, wer bin ich für andere? Welche Bedeutung habe ich für andere, für meine Mitmenschen? Ich merke, Kränkungen und Verletzungen verlieren ihre Macht über mich. Und es wächst etwas anderes noch, nämlich die Bereitschaft, sich zu verschenken. Und ich erlebe mehr und mehr Erfüllung darin, mich zu verschenken. Denn das genau ist der Geist von Christus, der sich selbst entäußert hat, sich verschenkt hat, um uns zu versöhnen mit ihm. Daran merke ich, Frucht wächst in meinem Leben. Und ich möchte diese Einladung von Jesus hier weitergeben. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Denn ich bin gütig, von Herzen demütig. Es geht darum, das Wesen Gottes nochmal anzuschauen. Nimm dir Zeit, Texte zu lesen, darüber nachzudenken, zu meditieren. Was ist denn das Wesen Gottes? Und hier offenbart Gott sein Wesen. Er sagt, ich bin gütig, von Herzen demütig. Wörtlich heißt es sogar niedrig. So, wenn du dir Zeit nimmst, zu brüten, zu meditieren über dem Wesen Gottes, einfach nur das Wesen Gottes, alle anderen Gedanken haben jetzt mal Sendepause, deswegen heißt das, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Dass die Gedanken mal Pause haben und sagen, okay Gott, wie ist denn dein Wesen eigentlich? Du möchtest, dass dein Wesen gelebt, sich entfalten kann in mir. Was ist denn dein Wesen? Hier ist es beschrieben. Ich bin gütig. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es sanftmütig. Und von Herzen demütig, niedrig. Das ist ein Wesenszug Gottes. Merke ich, dass dieser Wesenszug wächst und sich entfaltet in mir? Ein anderer Wesenszug Gottes. So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen und heiligen Stätte und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Sinnes sind, um die Gedemütigten neu zu beleben um die zerschlagenen Herzen wieder neu aufleben zu lassen. Das ist die Gesinnung Christi. Das ist das Wesen des Herzens Gottes. Und wieder so ein Text. Nimm dir mal Zeit, eine ganze Woche lang über diesen Text zu meditieren. Vielleicht zusammen mit Matthäus 11. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Ich finde das eine der krassesten Aussagen über Jesus überhaupt im Neuen Testament. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Demütig. Er sagt tatsächlich, er sagt buchstäblich, ich bin niedrig. Was für eine Erhabenheit, die da durchscheint, die überhaupt kein Theater um ihre eigene Größe machen muss, sondern die sagen kann, ich bin so hoch und so erhaben, ich kann gleichzeitig niedrig sein. Und es tut mir keinen Abbruch. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und diese Sanftmut Gottes, die will dir begegnen. Sie lädt dich ein. Spüren wir, dass dieser Wesenszug Gottes, auch dem nahe zu sein, es aufzurichten, was zerschlagen ist, was gedemütigt ist durch Brüche und Fehler im Leben, Zerbrüche und was danach sich sehnt, wieder neu angenommen zu werden, geheilt zu werden. Das ist ein Wesenszug Gottes. Um die Zerschlagenen und Gedemütigten Sinn haben, um sie wieder zu beleben. Gott will gelebt werden. Und ich möchte dich jetzt einladen, genau darauf deinen Fokus heute Morgen zu richten. Erinnere dich am Anfang, wir kamen von dem Gedanken, was glaubst du eigentlich, wer du wirklich bist? Wir haben über nachgedacht, wie sich der Adler im Hühnerstall fühlt und dass das ganz oft unser Gefühl, unser Lebensgefühl widerspiegelt. Wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Was nämlich bedeutet, ich lasse mich ein auf einen Prozess der Veränderung, der Erneuerung. Und warum brauchen wir diese Erneuerung? Weil wir mit einem alten Betriebssystem arbeiten, das heißt Ego. Und das kennt tatsächlich nur, wie beim Computer. Ja, der kann ja nur zwei Dinge. Ja, Strom fließen lassen oder Strom nicht fließen lassen. Ja, nein. Und so denkt dein Ego. Ja, nein. Ja, nein. Und Gott will etwas Neues in unseren Herzen tun. Und deshalb hat er es hineingepflanzt, gesät, gezeugt sogar, sagt die Bibel. Und dieses neue Leben, das will sich entfalten. Das will wachsen dürfen, sich ausbreiten dürfen, will gelebt werden. Das ist Frucht. Und dadurch wird das Wesen Gottes sichtbar. Von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt. Und das ist, was wir brauchen. So richte ich jetzt innerlich darauf aus, auf diese Begegnung mit Gott. Lass uns ein paar Augenblicke nehmen. Und wenn es Themen gibt, die dich arg hin und her ziehen oder auch vielleicht sogar zerren, dieses Wort, was hier steht, sei still und erkenn. Allein dieses Wort sei still hat verschiedene Bedeutungen. Das heißt nämlich eigentlich, lass ab, lass los, lass dich ein. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, lass los, lass ab, was auch immer wo immer auch du gegen kämpfst. Lass es los und lass dich ein auf diese Begegnung mit Gott. Versöhnung mit Gott verändert alles. Und Versöhnung mit Gott ist die Eintrittspforte dafür, dass ein neues, lebendiges Betriebssystem in deinem Herzen sich entfalten und wachsen darf. und durch diese Frucht Gott sichtbar wird. Danke, Gott. Lass uns mal bitte gemeinsam zum Abschluss aufstehen. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten und möchte dich einladen, dass du dich einklingst, dass du es für dich mitbetest. Du kannst es im Stillen für dich tun. Und in diesem Gebet wird es einfach nur darum gehen, dich einzulassen. Und es spielt keine Rolle, ob du Christ bist oder schon jahrelang mit Gott unterwegs bist. Es macht keinen Unterschied. Es geht um den Augenblick jetzt. Um diesen Augenblick geht es. Es geht nicht darum, was du Gott irgendwann mal gesagt hast, sondern es geht darum, was du Gott jetzt sagst. Und wie gesagt, wenn diese persönliche Ansprache Gott gegenüber dir fremd ist, möchte ich umso mehr werben um dein Herz. Es ist das Werben Gottes um dein Herz, der dich einlädt, komm, komm zu mir, lass deine Last los, ich will dir begegnen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ich will dich neu beleben. Ich bete jetzt und du kannst dich mit einklinken, wir alle gemeinsam, wer es für sich möchte. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich halte dir mein Herz hin. Ich öffne dir mein Herz. Ich will von dir leben lernen. Ich bin bereit, mich verändern zu lassen. Ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich verlasse mich auf deine Gnade. Ich bleibe in dir und du bleibst in mir. Danke. Vielleicht magst du für dich nochmal diesen Gedanken formulieren, wie Jesus sich verschenkt hat. Und ich möchte es nicht vorbeten, sondern tu das mit deinen eigenen Worten, dass du Gott sagst, Gott, hier bin ich, nimm mich. Ich bin bereit, so wie du, Christus, mich zu verschenken. Es ist deine Liebe, die mich treibt. Es ist deine Liebe. Amen. Ich würde dir gerne einen letzten Gedanken mitgeben, eine letzte Aufgabe, wie du das für dich nochmal vertiefen kannst. Setz dich mal heute hin und denk mal darüber nach, was bedeutet bedingungslose Liebe für mich? Und schreib dir das auf. Denn das ist die Kraft, die dich einlädt. Das ist die Kraft, die dich verändert. Das ist die Kraft, die den ganzen Unterschied ausmacht. Gott segne dich.